Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Keine Zeit oder wie knapp ist unsere Zeit eigentlich? Zeitdruck, Zeitnot und Zeitmangel gehören zu unserem Alltag. Wie kommt es, dass wir uns ständig gehetzt fühlen? Was geht in einer Gesellschaft vor, die sich nur dem Diktat der Zeit beugt, und was heißt das für den einzelnen Menschen? Die Psychologin und Inhaberin des Instituts für Selbstmanagement und Motivation Maya Storch sowie Olaf Georg Klein, der als Coach für namhafte Unternehmen arbeitet, wissen, wovon sie sprechen, wenn es um den Umgang mit der Zeit geht. Angelika Schett hat sie zur Debatte gebeten.
Maya Storch und Georg Klein. Die Zeit ist knapp. Überfluss gibt es auf allen Gebieten in unseren westlichen Gesellschaften. Nur bei der Zeit hapert es sehr. Fast alle Menschen haben Zeitprobleme, haben Angst, Zeit zu verlieren. Ich habe keine Zeit, ist ein Standardsatz. Olaf Georg Klein, Sie sind zugeschaltet, deshalb machen wir auch mit Ihnen den Anfang, damit Sie ein bisschen zu uns finden. Machen wir da was falsch?
Ja, ich sage darauf immer ganz gern, ein Problem mit der Zeit kann man eigentlich gar nicht haben, weil jeder Tag hat für jeden Menschen 24 Stunden. Und von daher ist das, was wir oft als Zeitprobleme identifizieren, nicht wirklich ein Zeitproblem, sondern eher ein Verhaltensproblem, ein Einstellungsproblem, ein mentales Problem, ein emotionales Problem und so weiter.
Das ist schon mal ein Ansatz, Maya Storch. Im Alltag, so schreiben Sie, kann man folgende Sätze oft hören. Ich gehe mal schnell was einkaufen, ich komme schnell vorbei und bringe dir das Buch, ich schicke schnell ein Fax raus, dazu kann ich schnell was schreiben. Was erzeugt eigentlich dieses Wort schnell?
Man weiß aus der Hirnforschung, dass die Bedeutung von Worten im Gehirn erzeugt wird, indem das Gehirn eine Mini-Simulation macht von dem körperlichen Gehalt, was diesem Wort entspricht. Das kann jetzt jeder, der gerade zuhört, selber ausprobieren, wenn er oder sie das Wort schnell hört, was das mit dem Körper macht. Das verkörpert sich in Form eines Schnellzeitgefühls. Da kommt ein kleiner Mini-Zeitdruck, wird dadurch ausgelöst. Das ist erstmal ein Gehirnprozess, ein geistiger Prozess, aber der hat körperliche Konsequenzen. Und zwar auch nur schon ein kleines Wort.
Ich nicke hier, das können Sie ja jetzt nicht sehen mit dem Kopf. Das stimmt ganz genau. Aber die Frage, die jetzt dahinter ist, ist, warum wir uns eigentlich so bemühen und befleißigen, immer von schnell, schnell, schnell zu reden und alles versuchen, schneller zu machen, was da eigentlich in unserer Kultur vorherrscht. Warum wir nicht sagen, ja, das mache ich mit Muße, das mache ich mit innerer Ruhe, das mache ich mit Konzentration und Gelassenheit, sondern dass wir uns gegenseitig versuchen zu übertrumpfen, etwas immer schneller zu machen. Und da, denke ich, muss man dann ansetzen und fragen, warum tun wir das eigentlich, was wir da tun?
Dieser Umgang mit der Zeit, der schadet ja irgendwo auch dem Lebensglück. Und einer von Ihnen beiden, ich weiß nicht mehr wer, hat irgendwo zitiert, am Ende des menschlichen Lebens steht der Tod und niemand wird sich auf dem Sterbebett darüber beklagen, zu wenig Zeit im Büro verbracht zu haben. Nur hat man das nicht immer im Auge.
Wenn man überhaupt über Zeit und in unserer Kultur darüber sprechen will, warum wir scheinbar so ein Gefühl von Zeitknappheit haben, dann muss man auch über den Tod sprechen, weil andere Generationen vor uns haben eine sehr feste Jenseitsvorstellung gehabt und dachten, mit dem Tod sei nicht alles zu Ende. Aber wir glauben heute doch mehrheitlich, auch selbst in tief christlich geprägten Kreisen, nicht so sehr an ein Weiterleben nach dem Tod. Und von daher sagen wir, in 80 Jahren müssen wir eigentlich alles erledigen, wofür wir früher eine Ewigkeit Zeit gehabt hätten. Und allein daher kommt eine enorme Versäumnisangst auf. Die wird natürlich dann auch nochmal verstärkt durch Medien, dadurch, dass ich erfahre, wo überall was noch parallel passiert. Und das wiederum hindert mich daran, konzentriert im Augenblick zu sein, im Hier und Jetzt zu sein und wirklich ganz tief bei sich selbst zu sein.
Was Sie da sagen, Herr Klein, finde ich extrem spannend, also das in Verbindung zu bringen mit solchen religionspsychologischen Überlegungen und geschichtlichen Überlegungen. Ich denke, es kommt auch noch was dazu im ganz normalen Alltag. Es ist bei ganz vielen Leuten einfach eine dumme Angewohnheit. Gewohnheitsmäßig, habituell, wird einfach schnell dazugeklebt in jeden Satz. Ich arbeite mit vielen Personen dran, dass die da mal aufmerksam drauf werden, wie oft sie schnell sagen und es sagen, wie ein Frosch, dessen Zunge automatisch rausschnellt beim Anblick einer Fliege. Das hat dann mit Bewusstheit überhaupt nichts zu tun, sondern es ist eine doofe Angewohnheit, die aber natürlich massive Konsequenzen hat.
Sie arbeiten ja beide als Coach mit Führungskräften. Olaf Georg Klein, ja. Haben Sie auch den Eindruck mit diesen Gewohnheiten? Ist das nur eine Gewohnheitssache?
Das hat immer mehrere Ebenen. Also einmal würde ich ganz gerne nochmal sagen, wir haben oftmals die innere Vorstellung, dass schneller besser sei als langsam zum Beispiel oder als angemessen. Und wenn man sich aber mal fragt, in welchen Lebensbereichen trifft denn das eigentlich zu, dann merkt man, dass das eigentlich fast nirgendwo zutrifft. Beim Lieben schneller zu sein, beim Kindererziehen, beim Essen, beim Genießen, beim Spazierengehen, bei vielen Dingen oder bei fast allen Dingen, die wir tun, ist schnell eigentlich keine Kategorie, die uns wirklich glücklicher macht oder irgendetwas besser sein lässt. Sondern wenn, dann geht es darum, wirklich die angemessene Geschwindigkeit für eine bestimmte Tätigkeit oder für eine bestimmte Sache zu finden. Und da kommt jetzt der Übersprung, und das ist natürlich innerhalb von wirtschaftlichen Zusammenhängen für Führungskräfte oftmals relativ schwer durchzuhalten, selbst wenn sie wissen, dass sie bestimmte Dinge konzentrierter, ruhiger, kreativer angehen müssten, haben sie oftmals einen von außen aufgebauten Druck, den sie als Zeitdruck empfinden, der aber eigentlich ein Handlungsdruck ist, wenn man es genau sieht, oder auch ein Ausbeutungsdruck, wie man es sehen will. Und dem zu widerstehen, da Grenzen zu setzen und seine eigene Zeithoheit zu bewahren, das ist schon relativ schwierig in dieser Kultur, und das muss man wirklich lernen.
Sie beide, Maja Storch und Olaf Georg Klein, Sie beide sind ja sich in der Analyse, dass das nicht gut ist, sehr einig. Vielleicht gibt es aber Unterschiede, wie Sie das angehen. Maja Storch, was ist eigentlich Ihr Zugang, wie man dem Abhilfe schaffen könnte? Man muss sich dem ja nicht nur ergeben.
Nein, man kann mit Selbstmanagement-Techniken daran arbeiten, die eigene Haltung zu verändern. Also dieser Umgang mit der Zeit, dieses Ich lebe meinen eigenen Rhythmus finden. Das ist nicht getan mit einem einmaligen mentalen Willensakt, sondern, wie wir vorhin schon angedeutet haben, das hat ja massiv mit Körperlichkeit zu tun. Das Thema heißt Embodiment in der Psychologie, dass bestimmte Haltungen verkörpert werden müssen, damit sie auch umgesetzt werden können, insbesondere unter Belastung und Druck. Da haben wir ja das Zürcher Ressourcenmodell entwickelt an der Uni Zürich. Das ist ein Training, was diese Haltung direkt beeinflusst, auch unbewusste Anteile von Handlungserzeugung werden angesteuert.
Wenn ich selbst Management-Techniken höre, dann denke ich eben immer so, na, das bleibt das nicht ein bisschen zu sehr an der Oberfläche. Aber wenn Sie sagen, ja, das muss auf die Haltung auch, ja, oder wir müssen auch unbewusste Dinge ansprechen, dann nähern wir uns da schon sehr an. Und ich würde jetzt noch einen Schritt weitergehen, dass es auch sozusagen kulturell unbewusste Dinge gibt, die also nicht nur individuell, dass ich zum Beispiel bestimmte Sachen nicht loslassen kann, nicht delegieren kann oder mich nicht entspannen kann und so weiter. Das sind eher die individuellen Probleme. Und dann gibt es aber auch nochmal kulturelle Probleme. Also dass in unserer Kultur so eine Idee herrscht, dass Zeit knapp sein könnte zum Beispiel. Oder dass eine Vorstellung herrscht, dass die Zeit linear sich von A nach B entwickelt und von daher wir schneller sein müssen, uns nicht überholen lassen dürfen, keine Pausen einhalten dürfen, weil ansonsten wir überholt werden von anderen und so weiter und so weiter. Also im Gegensatz zu kreisförmigen Vorstellungen von Zeit, die in anderen großen Kulturen vorherrschen und von daher uns bestimmte innere Antreiber antreiben, die auch kulturell verankert sind. Also aus meiner Erfahrungspraxis war das für Klienten immer sehr hilfreich, dass das nicht nur ein rein individuelles Problem ist. Also ich versage hier, ich schaffe das nicht, Grenzen zu setzen, ich kann nicht dies und das machen, sondern dass das auch kulturelle Wurzeln hat.
Ja, wir haben ja da gerade jetzt mit Schweiz und Deutschland ein wunderbares Beispiel für die kulturellen Unterschiede, weil ich weiß nicht, ob Sie das so mitkriegen von Berlin aus, Herr Klein, aber in der Schweiz gibt es gerade so eine große Debatte, es sind zu viele Deutsche in der Schweiz und es taucht sowas auf, so eine gewisse Animosität gegen Deutsche, und ich bin ja Süddeutsche. Und es gibt einen großen Unterschied im Umgang mit der Zeit, den auch Süddeutsche wahrnehmen im Vergleich von, also Schweiz, Süddeutschland, packe ich jetzt da mal in einen Kulturkreis, im Vergleich zu Norddeutschland. Und zwar ist ein Punkt, warum deutsche Personen in der Schweiz auffallen, als störend auffallen, ist ihre Schnelligkeit. Wie schnell man redet wie schnell man Leute unterbricht. Und in der Schweiz gibt es einen ganz anderen Sprechrhythmus, auch einen sich aufeinander einpendelrhythmus. Und das bringt ganz komische Animositäten mit sich, die auf diesem unterschiedlichen Zeiterleben beruhen.
Mein einer Sohn studiert in Österreich und da ist genau das Gleiche. Also ein anderes Zeitverständnis, ein anderer Umgang, und der schafft Irritation und Aversion, weil sich diese Zeitunterschiede bis in die Sprache hinein, Sie hatten das Wort schnell benutzt, wie lange lasse ich dem anderen Pause, dass der antworten kann. Oder wann denke ich, ach, der hat wohl nichts zu sagen und redet gleich weiter. Wo man schon sagen kann, die sind mental verankert. Und dass da die Schweizer sehr genervt reagieren auf Deutsche, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das ist jetzt mal zum Kulturellen. Wir sind im Kontext zur Debatte Umgang mit der Zeit mit Maja Storch und Olaf-Georg Klein, der im Übrigen das jetzt gut versteht mit Schweiz, Deutschland, aber doch seinerseits auch zügig spricht. Nun muss man sagen, dass in der Schweiz ja auch viele Führungskräfte, mit denen Sie ja zu tun haben, Maja Storch, unter Zeitdruck leiden. Also das ist ja deshalb nicht in der Schweiz kein Problem. Zeit ist Geld.
Müssten ja eigentlich Kinder und Arbeitslose enorm reich sein, wenn Zeit Geld wäre. Die müssten ja bloß ein paar Stunden irgendwie zur Bank bringen, sich dafür Geld auszahlen lassen. Also da merkt man schon, dass es eine ideologische Floskel ist. Dann könnte man sagen, na gut, Arbeitszeit ist Geld, aber da sieht man wieder, dass auch da sehr viel unterschiedlich lang und intensiv gearbeitet werden muss für die gleiche Summe. Und insofern merkt man, dass diese Gleichung Zeit ist Geld überhaupt nirgendwo an keiner einzigen Stelle stimmt. Und man kann auch Geld nicht in Zeit verwandeln und Zeit nicht in Geld verwandeln, was man auch oft denkt. Ja, aber wenn man nur noch ein paar Tage zu leben hat, dann kann man sehr großes Bankkonto haben, das ist dem Tod auch egal. Aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen ist Zeit nicht wie Geld. Und das ist eine von einem ganz wesentlichen Metaphern in dieser Kultur, die grundsätzlich falsch sind und mit denen man sich auch manchmal auseinandersetzen muss.
Zeit als eine Möglichkeit.
Da würde ich auf den Satz zu sprechen kommen, ich habe keine Zeit, wo ich auch sage, das ist eine glatte Lüge, denn solange wir leben, haben wir natürlich Zeit und wir haben die Möglichkeit, mit dieser Zeit ganz unterschiedliche Dinge zu tun. Und von daher macht es Sinn, Zeit als Möglichkeit zu sehen und nicht als eine Begrenzung zu sehen.
Das hat viel damit zu tun, wie ich mich eingestellt habe, darauf, auf den Umgang mit der Zeit.
Man arbeitet dann nämlich auf zwei Ebenen. Man arbeitet auf der Bewusstseinsebene dagegen und sagt, okay, jetzt will ich mir mal eine Stunde Pause nehmen. Aber auf der unbewussten Ebene gehen die Antreiber weiter und sagen, du musst doch deine Zeit nutzen, du vertrödelst jetzt die Zeit, was versäumst du alles, was könntest du in dieser Stunde alles tun? Und so weiter und so fort. Und das sind diese zwei Ebenen, die Bewusstseinsebene, die unterbewusste Ebene. Und ich muss, wenn ich nachhaltig was verändern will, auf der unbewussten Ebene auch was ändern.
Diese unreflektierte Beschleunigung, die wir uns bewusst machen sollen, das meinen Sie ja beide. Mhm. Wie kommt es eigentlich dazu?
Ich habe dazu ein schönes Beispiel von einer weiblichen Führungskraft, was ich gerade vor 2 Wochen erlebt habe. Die arbeitet in einem von diesen sogenannten Global Players, also eine große Firma, die global arbeitet. Und diese Frau, die ist jetzt so um die 50 und hat gemerkt, dass sie einfach das körperlich, sie ist erschöpft, sie kann dieses Tempo körperlich nicht mehr mithalten, auch das um den Globus chatten und alle 2 Jahre umziehen. Und die hat dann sich darüber unterhalten wollen, dass sie über die Wochenenden nicht erreichbar sein möchte auf dem iPhone und auf dem BlackBerry. Und dann hat man ihr mitgeteilt, auf ihrer Gehaltsstufe würde 24/7 Availability erwartet.
Also 24 Stunden verfügbar.
7 Tage in der Woche. 24/7 Availability, also so heißt dieses Wort. Und das ist ihr einfach mitgeteilt worden, auf ihrer Gehaltsstufe wird das erwartet, Punkt. Ja. Und die Frau steht jetzt vor der Frage, kündige ich oder bleibe ich? Und es sind dann natürlich ja gar keine Hobbyfragen mehr, sondern das sind sehr existenzielle Fragen, weil da geht es ja um, wie friste ich mein Dasein.
Olaf-Georg Klein, sind das fromme Wünsche, wenn man jetzt so eine reale Geschichte hört? Dass man das durch Bewusstwerdung besser machen kann.
Da muss man dann natürlich an irgendeinem Punkt auch, wie soll ich sagen, Konsequenzen ziehen. Also das ist natürlich schon relativ spät, dass die Frau da erst reagiert. Man muss schon relativ früh anfangen, Grenzen zu setzen, Inseln zu setzen. Und man muss dann eben auch sehen, dass man sein iPhone oder sein BlackBerry dann trotzdem ausschaltet und das nicht offiziell bekannt gibt, sondern dann einfach nicht erreichbar ist. Ja, man war dann gerade in der Gegend, wo man keinen Empfang hatte. Man muss einfach auch tricksen und man muss auch sich wirklich wehren auf allen möglichen Ebenen.
Das ist ja nicht so einfach. Und die Frage, die Grundfrage, die sich mir jetzt stellt, ist, kann man in einer beschleunigten Kultur überhaupt verlangsamen, wenn man überleben will?
Ja, man kann, aber man muss das geschickt machen. Also ich sage Ihnen einfach mal, wenn Sie offiziell sagen, ich will jetzt einfach mal verlangsamen, dann sagen alle, ja, wieso bist du nicht mehr leistungsfähig und was ist denn los und so einen können wir hier nicht gebrauchen. Und das gibt natürlich auch den äußeren Zeitdruck an bestimmten Punkten, also nicht Zeitdruck ist falsch gesagt, sondern den Handlungsdruck von außen. Man muss jetzt also auf verschiedenen Ebenen versuchen, diesen Druck zu entgehen, indem man zum Beispiel bestimmte Zeitfenster schon als belegt einplant in den Wochenplan, das nicht bekannt gibt und dann, wenn dann der Überdruck kommt, dann diese Zeitfenster öffnen kann und da was tun kann. Es ist ein ganzer Strauß von Dingen auf der bewussten, auf der unbewussten, auf der kulturellen Ebene mit Tipps und Tricks und so weiter und so fort. Nur dann hat man eine Chance, sich diesem Beschleunigungswahn zu entziehen.
Ich habe da ein Problem. Also das sind jetzt alles so Tipps und Tricks, aber reicht das? Also wenn ich schon Zeitfenster höre oder BlackBerry ausstellen und so, ist das überhaupt der Punkt? Muss das nicht im Prinzip tiefer gehen?
Ich bin da auch bezüglich der Tricks ein bisschen anderer Meinung wie der Herr Klein. Ich neige dazu, eigentlich eher offensiv vorzugehen. Ich habe auch sehr viel Einblicke in Firmen und das, was ich wahrnehme, ist, dass in Firmen, egal welcher Couleur, die Menschen am Limit arbeiten, wenn sie in die Krankenhäuser gehen. Die Menschen arbeiten am Limit. Gehen sie an die Universitäten, die Menschen arbeiten am Limit. Diese Unsitte mit diesen Zielvereinbarungsgesprächen, Management bei Objectives, New Public Management, das greift in Bereiche hinein, die eigentlich ursprünglich mit Kapitalismus gar nichts zu tun haben. Da wird besiedelt der Sozialbereich, der Kulturbereich, der geisteswissenschaftliche Bereich. Es werden Menschen in den Wahnsinn getrieben, in die Demotivation getrieben. Und eine Technik ist natürlich zu tricksen, aber ich würde eigentlich viel eher immer die Menschen dazu aufrufen, es ist doch Zeit mal für eine Revolution und dafür offiziell zu sagen, wir sind am Ende und wir können so nicht mehr weiterarbeiten, das mal wirklich zu verlautbaren, das hätte ich eigentlich lieber.
Die Frage ist natürlich immer, auf welcher Ebene bewegen wir uns gerade? Also im individuellen Klientengespräch macht es natürlich nicht so viel Sinn, zu so etwas wie einer Zeitrevolution aufzurufen. Ja, aber wenn wir uns jetzt hier über den Rundfunk miteinander verständigen, da würde ich Ihnen durchaus zustimmen, würde sagen, es ist eine grundsätzlich falsche Vorstellung, ja, zum Beispiel von Wachstum oder von Beschleunigung. Und da ist es wirklich höchste Zeit. Also ich sage manchmal so, das System ist so angelegt, dass möglichst viel Unglück für möglichst viele Personen dabei entsteht. Die einen sind arbeitslos, ja, die einen sind arbeitslos und kriegen eine Depression, weil sie überhaupt nicht gefragt sind. Die anderen werden, wie Sie schon so schön sagten, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das heißt ja, null Schlaf, null Pause. Mhm. Sie dürften ja eigentlich nicht mal auf Toilette gehen. Sie dürften nicht essen, nicht trinken. Sie dürften überhaupt niemals ein Auge zumachen. Mhm. Also allein diese Illusion, die dahinter steht, das ist ein solcher Wahnsinn. Und da ist es höchste Zeit, dass da eine Veränderung stattfindet, klar.
Eine Veränderung stattfindet, möglicherweise eine Revolution. Ist Langsamkeit überhaupt die Antwortung auf Beschleunigung? Das wird ja oft beschworen. Wir müssen ja langsamer und nicht so beschleunigen. Und das hat ja auch leicht so was Lamentierendes oder Rückwärtsgewandtes oder auch irgendwie auch nicht wirklich Befriedigendes.
Also ich würde auch sagen, langsam ist nicht die Antwort. Die Antwort ist angemessen der jeweiligen Tätigkeit. Also wenn jemand einfach einen bestimmten Grundrhythmus hat, der etwas schneller ist als der seiner Umgebung, dann fühlt er sich genauso gestresst, wenn er ständig ausgebremst wird, als wenn er in seinem eigenen Rhythmus agieren könnte. Deswegen ist langsam erstmal sowas wie so ein Reflex. Aha, wir machen alles zu schnell, also jetzt machen wir langsam. Aber wenn wir langsam machen und trotzdem innerlich unbewusst weiterhin gestresst sind, dann nutzt uns diese Langsamkeit gar nichts. Wofür ich plädiere, ist eigentlich eher eine Vertiefung, also Konzentration auf das, was ich gerade tue, eine Freude wiederentwickeln an dem, was ich da tue, in meinem Körper und in meinem Geist in der Gegenwart sein und nicht von Sorgen und Ängsten getrieben in der Zukunft oder noch in der Vergangenheit festhängen.
Was Sie ja jetzt ansprechen, ist der Umstand, dass wir ja auch ganz unterschiedlich als Individuen mit Zeit und mit unseren Aufgaben umgehen. Ja. Nun, schon unsere Kleinsten, nämlich die Kinder, kommen ja in so ein Zeitkorsett. Also schon wenn sie in die Krippe müssen, müssen die Eltern sie um eine bestimmte Zeit irgendwo hinbringen. Es gibt auch oft Konflikte mit Eltern, weil die nicht so versonnen ein Blümchen gucken, wie die Kinder das gerne möchten. Das heißt, es ist uns ja eigentlich schon ganz früh eingeimpft.
Man weiß ja auch schon, dass eine gestresste Mutter dann bereits schon ein stressempfindlicheres Kind austrägt. Ja, das geht also schon pränatal los, die Auswirkungen von chronischem Stress. Ich selber bin ja auf einem Dorf aufgewachsen. Da haben Kinder noch viel mehr Zeit gehabt, wo sie einfach rumspengeln, hat das bei uns geheißen. Also man ist morgens aus dem Haus, man war unbeobachtet auch von der Mutter und man hat spengeln können. Dann hat es geheißen, wenn es 12 läutet, gibt's Essen. Dann ist man wieder heimgekommen. Und wenn ich das gucke, was heute in den
Städten mit Kindern passiert. Kinder haben auch überhaupt gar keine Räume mehr, wo sie unbeobachtet überhaupt ihre eigene Zeit entfalten können.
Also da fängt es ja eigentlich schon an. Und ja, wenn man dann kommt und sagt, wir müssen Muße und Müßiggang lernen, dann ist das auch oft, so scheint es mir, eine Floskel. Weil ist das etwas Abgetrenntes, also irgendwo hier Arbeit, da Muße, da muss doch irgendwas mehr zusammenkommen.
Als Floskel würde ich das keineswegs bezeichnen. Es ist ein Kulturgut, was uns verloren gegangen ist quasi. Ja. Also das hängt natürlich mit der Reformation, mit Luther zusammen, der sozusagen gegen den Müßiggang gewettert hat, der ja jahrhundertelang vorher sozusagen das große Ziel der Philosophen war. Ich würde da auch keinen Widerspruch aufmachen. Ich würde eher an das Wort erinnern, etwas mit Muße zu tun. Das heißt also nicht einfach nur dröge herumzusitzen, vielleicht auch noch vor dem Fernseher, sondern etwas schon zu tun, zu gehen, wahrzunehmen, ein Bild zu betrachten, vielleicht einen Text zu schreiben, aber es mit Muße zu tun. Und das finde ich keineswegs altmodisch, sondern da drin schwingen ganz viele Dinge mit von einer gewissen Behaglichkeit, von einer Konzentration auf etwas, von trotzdem einer Freude, dass ich etwas vollbringe, aber eben nicht mit dem, ich will innerhalb von 2 Stunden 370 Zeilen geschrieben haben. Und das ist eine andere Art, in der Welt zu sein. Deswegen, erlauben Sie mir noch einen Satz, bin ich auch ein strikter Gegner von dieser sogenannten Work-Life-Balance, weil da nämlich das Leben und die Arbeit gegenübergestellt werden, aber die Arbeit ist ein Teil des Lebens. Leben ist der übergeordnete Begriff. Das heißt, man kann die Arbeit nicht mit dem Leben in die Balance bringen. Ich weiß, was damit gemeint ist, aber das ist schon auch ein falscher Denkansatz, ja, sondern das Leben ist das Übergeordnete. Arbeit, Lieben, Kinder erziehen, Müßiggang und so weiter, das sind die Teile, die miteinander in Balance gebracht werden müssen.
Also wenn jemand nicht weiß, was Muße ist und wie Muße sich anfühlt, ist es das wahnsinnig schwierige Menschen beizubringen, wie Muße erzeugt wird. Das ist nämlich eben kein intellektueller Vorgang, sondern es ist ein körperlicher Vorgang. Richtig, medizinisch weiß man inzwischen auch halbwegs, wie das funktioniert. Es funktioniert nämlich so, dass der Parasympathikus anspringt, der Beruhigungs- und Behaglichkeitsteil vom autonomen Nervensystem, was eben völlig in die Hosen geht. Das ist, wenn jemand dann sagt, okay, jetzt mache ich einen Timeslot von einer Stunde.
Timeslot ist auch noch
ja, der Zeitfenster, das ist natürlich bei den Global Players heißt das natürlich Timeslot, wird auch das englische Wort sofort verwendet, ist ganz wichtig. Jetzt mache ich einen Timeslot für eine Stunde meditieren. So geht es eben nicht, dieser Parasympathikus und die Behaglichkeit, die damit verbunden ist, das springt erst an, wenn ich wirklich mal eine Zeit vor mir habe, wo ich nichts geplant habe. Und das ist das wahnsinnig Schwierige für viele Leute, sich diesem Nichts auszusetzen.
Natürlich ist es schwierig, jemandem das zu vermitteln. Und was oftmals ganz gut und hilfreich ist, ist der sogenannte Müßiggang, also im wörtlichen Sinne, wirklich mit Muße zu gehen und sich wirklich zu sagen, ich will eine bestimmte Strecke von 1 Kilometer eben nicht in möglichst kurzer Zeit, sondern in möglichst langer Zeit. Also das heißt, dass ich so langsam werde, dass ich nach und nach anfange, jetzt nehme ich die Töne wahr, jetzt nehme ich die Farben auch wahr, jetzt nehme ich meinen inneren Körper wahr, jetzt nehme ich meinen ganzen Bewegungsapparat wahr, wie ich einen Schritt vor dem anderen setze und so weiter und so fort.
Und eben damit, nicht mit zwei Stöcken in der Hand und einem Stirnband und einem Frequenzpulsmesser ein Nordic Walking machen, um ihr Bewegungspensum zu absolvieren von 30 Minuten am Tag.
Ganz Nun kann ja jemand sagen, der uns zuhört, also eigentlich, was reden die da? Ich will nicht müßig gehen, ich will ein schnelles Leben, ich will eine möglichst lückenlose Folge von Spitzenereignissen und das Unergiebige dazwischen macht mir gar keinen Spaß. Es gibt ja Leute, die darin geradezu aufblühen.
Die zerbröselst dann irgendwann.
Sagen Sie so entspannt.
Ja, sag ich ganz entspannt. Das tut mir natürlich leid für die Leute, aber der menschliche Körper und das menschliche psychische System ist nicht geschaffen für eine Dauereuphorie.
Sie sagten das wunderschöne Wort Spitzenerlebnisse. Das Interessante ist, dass Sie ein Spitzenerlebnis nur dann erleben können, wenn Sie dann auch mal ein Talerlebnis haben. Weil nämlich, wenn Sie die ganze Zeit, ich sag's jetzt mal, wenn das überhaupt möglich wäre, von Spitzenerlebnis zu Spitzenerlebnis gehen, dann ist das nämlich ein ziemlich flaches Erleben, weil Sie überhaupt gar keinen Unterschied spüren. Erst wenn Sie die totale Entspannung und dann die Anspannung und dann wieder die Entspannung, wenn Sie diesen Wechsel wahrnehmen, dann können Sie ein Spitzenerlebnis oder eine Spitzenanstrengung und eine tiefe Entspannung und eine starke Anspannung wirklich voneinander unterscheiden. Solange Sie ständig von Punkt zu Punkt hopsen, dann haben Sie auch keine Erfahrung mehr von wirklich Intensität. Das ist ja das Verheerende, dass das auch sogar noch eine Selbsttäuschung ist obendrein.
Und das könnte natürlich dann auch zu so einem chronischen Unglück führen, obwohl vordergründig Richtig. Alles gut läuft, genau. aber man ja. fühlt sich nicht wohl.
Gibt es Studien dazu? Das Stichwort ist Julius Kuhl von der Universität Osnabrück, ein Persönlichkeitspsychologe, der da seit vielen Jahren drüber forscht. Das ist ein ganz interessantes Phänomen, was er die Selbstinfiltration genannt hat. Das heißt, die Unterwanderung des eigenen Selbst, wohl bemerkt die unbemerkte Unterwanderung, das merken die Leute selber nicht, durch fremde Ziele. Menschen, die sich in einem chronischen Stress befinden, ja, und auch eine Dauereuphorie ist für das psychische System ein Stress, die sind nicht in der Lage, so zeigen seine Studien, eigene Ziele zu bemerken und sie zu unterscheiden von fremden Zielen. Und deswegen kommt es dann zu sowas, dass jemand sagt, mein Haus, mein Auto, mein Kind, meine Frau, ja, ist doch alles bestens, Reitpferd, Golfclub, alles prima, trotzdem bin ich unglücklich und leer. Und sich gar nicht erklären kann, woher das kommt, weil er fremde Ziele verwirklicht hat und keine eigenen.
Ziele ist auch nochmal ein interessantes Stichwort, weil da muss man mir auch noch zwischen quantitativen, messbaren und qualitativen Zielen unterscheiden. Denn oftmals sagen die Leute, ja, ich muss jetzt mehr Geld verdienen oder so etwas, aber eigentlich wollen sie glücklicher sein. Sie denken aber, dass wenn sie mehr Geld verdient haben, dann automatisch glücklicher werden. Und so arbeiten viele Leute an messbaren Zielen, also so und so viel Meter pro Sekunde oder so und so viel mehr Geld oder so und so viel größeres Haus oder was auch immer und denken immer, dass sie dadurch qualitative Ziele wie Muße, Entspannung, Glück, Zufriedenheit, Vertrautheit, Verbundenheit und so etwas verwirklichen. Mhm. Und genau das ist der Irrtum.
Es ist noch etwas an einem sehr wichtigen Teil von uns, nämlich unserem Körper, entfaltet sich ein Umstand, der noch komisch ist. Wir wollen den Körper ja eigentlich der Zeit nicht aussetzen, sondern den konservieren mit diversen Schönheitsgeschichten und so. Mhm. Dem soll man das nicht ansehen, alles andere soll es schleunigst vorwärts machen.
Das sind auch zwei unbewusste Einflüsse der Kultur, die am menschlichen Körper eben dann scheitern quasi. Auf der einen Seite, Sie hatten es schon betont, alles immer schneller. Das heißt, wir sollen auch schneller essen, schneller wahrnehmen, schneller Informationen verarbeiten und so weiter als kultureller Druck. Und auf der anderen Seite sollen wir quasi die absolute Unveränderbarkeit, ja, also die ewige Jugend, möglichst keine Falte, möglichst keine Ermüdungserscheinung. Und aus dieser Krux kommt man eigentlich nicht raus. Das, was die Kultur aber tut, sie macht den Körper zu so einer Art Benutzeroberfläche. Man sieht nur funktionabel und passabel an der Oberfläche aus, egal wie viel schon Beruhigungsmittel, Aufputschmittel man nimmt, egal wie elend man sich schon innerlich fühlt. Es muss immer das strahlende Lächeln nach außen sein. Und deswegen habe ich ja diesen Begriff genommen, der Körper wird zu so einer Benutzeroberfläche. Und es gilt eben für das Individuum, wirklich in tiefem Kontakt zum eigenen Körper zu leben.
Wir haben das Wochenende in greifbarer Nähe. Wie sehen Sie das so?
Das beste Wochenende ist das Wochenende, wo ich nichts vorhabe.
Olaf Georg Klein, wie ist es so bei Ihnen? Ja, Sie werden jetzt sicher nicht sagen, Sie sind ein Getriebener am Wochenende. Können Sie gar nicht nach allem, was Sie jetzt erzählt
nein,
haben?
Nein, natürlich nicht. Ich habe den Samstagvormittag immer noch dafür reserviert, für Sachen, die eventuell in der Woche liegen geblieben sind, damit ich da immer so eine Ausrollphase habe und nicht in der Woche zu sehr unter Stress komme. Das ist das eine. Aber ab Samstagmittags um 12 bis Sonntagabend habe ich in der Regel überhaupt keine festen Termine, sondern lebe eher nach so etwas, wie ich nennen würde, Ereigniszeit. Aus der Situation heraus bestimmte Dinge vornehmen, bestimmte Dinge machen, aber die dann auch so lange machen, nicht nach einem festen äußeren Rhythmus, jetzt 2 Stunden dies, jetzt 1 Stunde das, jetzt 3 Stunden das.
Wer uns zuhört, denkt, die haben ja gut reden, die coachen andere und sagen, wie es geht, können das für sich schon gut. Sind sie Naturtalente oder mussten sie sich das erarbeiten?
Man muss das verteidigen wie ein Grizzlybär, wo wir uns wirklich unterscheiden. Ich bin eindeutig der offensivere Typ, weil ich eben immer finde, das muss in die Welt hinausgetragen werden, dass Menschen über ihre Zeit anders bestimmen wollen. Und ich nehme das auch immer wahr, dass da manche Leute heilfroh drum sind, dass sie ein Modell haben.
Keine Zeit. Im Kontext debattierten Maya Storch und Olaf Georg Klein mit Angelika Schett. Beide Autoren haben zum Zeitthema auch Bücher verfasst. Die Manjana-Kompetenz heißt das Buch von Maya Storch, erschien im Piper Verlag. Und bei Wagenbach verlegt ist von Olaf Georg Klein Zeit als Lebenskunst.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.